Hallo, mein Name ist Sally Wilkins. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Digital, dem Podcast der Finanzinformatik über digitale Innovationen in Zusammenarbeit mit dem Zeitstudio. Heute übernehme ich das Mikro von meiner Kollegin Ina Broska. Und heute sind wir nicht im Studio, sondern bei den S-Hub Innovation Days in Hamburg. Für diese Folge sind wir jetzt den ganzen Tag hier auf dem S-Hub Innovation Day und haben mit einigen Speakerinnen und Speakern gesprochen, entweder vor dem Vortrag oder auch danach, kurz nochmal nachgefragt, was sie so bewegt und was sie antreibt. Zum Beispiel Andrea Fernandes, die Gründerin von Vitamin, da geht es um Female Finance, oder Tobias Weber von Space, Payment-Lösung der Zukunft, aber auch mit Rüdiger Maas, einem Generationenforscher, der über Generation Alpha viel weiß, und Nikolai Bockhold von Google, tja, was eigentlich echte Innovationen sind. Klar ist, hier geht es um die Zukunft. Gründerinnen und Gründer von kleinen Startups, aber auch Vertreterinnen von großen Firmen tauschen sich hier aus. Es geht um die Zukunft und es geht um den Weg in eine digitale Finanzwelt. So, ich mache mich einfach mal auf und nehme Sie gern mit hier auf diese Veranstaltung. Ich sehe viele Speakerinnen und Speaker schon vertieft. Masterclasses, die ermöglichen, dass man mal einen Einblick in sehr große und spannende Unternehmen bekommt. Und es ist eine gute Stimmung. Viele Menschen, die einfach mal zusammenstehen, ein bisschen reden, sich freuen, mal wieder analog beieinander zu sein. Apropos, es ist eine Hybridveranstaltung. Es gibt also hier so ungefähr 100 Besucher vor Ort, 50 Speaker und 3 Streams. Also zu Hause sind die Zuschauerinnen und Zuschauer auch versorgt. Ja, und wer das alles organisiert hat, das ist die Gastgeberin Milena Rottensteiner und Gastgeber Janosch Krug vom S-Hub. Und abseits des Trubels habe ich jetzt hier die Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen. Es ist extrem viel zu entdecken und ich bin sehr froh, euch hier erwischt zu haben. Ihr seid am Organisieren und am Machen, denn ihr seid ja hier die Gastgeberin und der Gastgeber. Milena Rottensteiner und Janosch Krug. Erzählt mal, wie aufgeregt seid ihr, Milena?
Ja, heute Morgen war die Aufregung schon groß. Wir sind gestartet zu Anfang des Jahres in der Leitung und für uns ist das erste Event hier vor Ort und auch überhaupt wieder so viele Leute vor Ort. Es ist total schön und total spannend. Wir haben ein Hybrid-Event, total spannend. Das heißt, wir mischen Präsenzteile mit dem Stream und schalten auch Leute über die Holobox zu. Das heißt, wir lassen das alles verschwimmen, das Digitale, das Persönliche. Und ja, es ist gut angelaufen.
Super schön. Vielleicht magst du erzählen, Janosch, was sind die S-Hub Innovation Days überhaupt?
Ja, das mache ich sehr gerne. Also letztlich geht es darum, wir haben ja schon ein paar Vorträge gehört, es geht darum, über Innovation, Digitalisierung zu sprechen, einen Austausch zu fördern, gemeinsam miteinander zu diskutieren und letzten Endes zu netzwerken. Es geht darum, kritisch über Innovation und Digitalisierung zu sprechen. Aus unserer Motivation heraus natürlich ein unfassbar wichtiges Thema. Wir beschäftigen uns jeden Tag damit. Und wir möchten natürlich, dass es durchaus auch noch disruptiver in der Gruppe gelebt wird. Und wir verstehen uns auch so ein bisschen auch heute mit diesem Event in der Rolle, dieses Thema aktiv anzusprechen, es zu pushen und auch Veränderungen anzumahnen. Und ich finde, da haben wir heute schon ein paar Impulse gehört, die da sehr in die richtige Richtung gehen. Da freuen wir uns sehr drüber.
Okay, jetzt sagst du kritisch, das Motto ist ja sehr positiv. Wie seid ihr auf dieses Motto Tempting Future, verlockende Zukunft gekommen?
Da haben wir viel drüber diskutiert im Vorwege. Was nehmen wir für ein Motto? Das ist natürlich immer mit eine der schönsten Aufgaben, weil unter diesem Motto letzten Endes diese gesamte Veranstaltung steht. Und Tempting Future ist so ein bisschen, wir haben das von Frau Berghoff-Ising gerade schon eigentlich ganz nett erklärt bekommen, Geschmack machen auf etwas, kommt eigentlich aus der Gastronomie, Fine Dining. Und es ist letzten Endes genau das, was es ausdrückt. Geschmack machen für etwas Neues, Geschmack machen für Digitalisierung, Innovation, neugierig sein, neue Dinge, neue Wege beschreiten. Und unter diesem Motto steht letzten Endes das gesamte Event. So sind die Speaker ausgewählt, so sind die Vorträge ausgewählt, um letzten Endes Geschmack zu machen auf das, was da kommen muss. Und das ist auch der kritische Punkt. Weil aus unserer Sicht, wir wissen alle, man muss diese Themen angehen. Sie werden uns in den nächsten Jahren bewegen. Und so ist letzten Endes das Motto entstanden. Wir hatten viele, aber wir haben uns ganz bewusst für dieses entschieden.
Milena, du als Gastgeberin, verlockend, positiv, was läuft richtig gut und was ist schwierig? Was ist eine echte Herausforderung an so einem Event wie heute?
Also erstmal muss ich sagen, es ist eine Wahnsinnsleistung des Teams. Wir sind ja nicht so groß, wie man manchmal denkt. Also da an alle, die hier mitgeholfen haben, die aufgebaut haben, die das alles zusammengestellt haben, unsere ganzen Partner. Das ist wirklich richtig gut. Und ich muss sagen, es ist bisher relativ reibungslos angelaufen und ich warte schon die ganze Zeit darauf, was kann jetzt noch schiefgehen und muss mal gucken. Aber bisher, nach diesen ersten paar Stunden, kann ich noch gar nicht sagen, was heute gar nicht gelaufen ist.
Okay, bevor ich euch, Daumen. Ja, wunderbar, tue ich auf jeden Fall. Bevor ich euch jetzt wieder entlasse in die Menschenmenge, es ist luftig, aber es sind, man sieht ja immer wieder echt ein paar Leute stehen, sich unterhalten, mal so richtig nach Corona-Zeiten, große Freude über dieses Miteinander, voll schön zu sehen. Genau, aber noch eine Frage, und zwar, was macht ihr bei aller Begeisterung für Digitalisierung eigentlich noch gerne analog?
Also ganz ehrlich, wir genießen das total heute, einfach mal an der Kaffeemaschine zu stehen, einfach mal zu hören, wie es den Leuten geht, in die Augen zu gucken, ein ganz anderes Gefühl füreinander zu bekommen, sich auszutauschen, ohne zwei Wochen vorher ein Teams-Meeting organisiert zu haben. Und so gucken wir auch im Hub, dass wir gerade so Team-Events, gemeinsame Feedback und Retros auf jeden Fall vor Ort hinkriegen, weil das einfach total gut tut.
Stark. Und für dich, Janosch?
Also erstmal plus eins, klar, unabgestimmt. Eine andere Sache, die wir eigentlich sehr gerne analog machen, ist halt das kreative Arbeiten. So, wir haben jetzt auch durch Pandemie natürlich Wege gefunden, wie es remote abzuhalten ist. Das genießen wir auch sehr, weil da sehr viel Freiheit mitkommt. Aber es ist eben schon nochmal was anderes, wenn Leute sich hier versammeln oder wir auch woanders eingeladen sind, um dann letzten Endes kreativ an Themen zu arbeiten. Und das machen wir tatsächlich sehr gerne auch noch analog. Mit Stift und Zettel und dann einfach die Gedanken aus dem Kopf kriegen, an die Wand pappen, drüber diskutieren. Stark. Das ist das, was wir sehr gerne machen und was wir auch in Zukunft hoffentlich, toi toi toi, wieder häufiger machen werden.
Sehr schön. Vielen Dank euch beiden.
Danke euch.
Danke dir.
Ja, und viele Vorträge laufen hier parallel. Da eine Speakerin, hier ein Speaker. Und ich bin hier unterwegs, lauf vorbei, mal an der Kaffeebar. Viele Leute, die sich sehr angeregt unterhalten. Schön zu sehen. Und in der Maske, tja, als kleiner Gag gibt's hier ein Bällebad. Ich sehe, die nächste Speakerin wird dort fertig gemacht. Da darf ich jetzt leider nicht rein und auch nicht reinspringen. Schade eigentlich. Aber ich habe auch was Schönes vor, und zwar eine Breakout-Session mit der Gründerin von Vitamin, Andrea Fernandes. Okay, ich bin hier gerade natürlich über die Flure gegangen und habe mir angesehen, angehört, was so gesprochen, geredet wird. Und hängen geblieben bin ich bei Andrea Fernandes, die Gründerin und CEO von Vitamin. Ja, was das eigentlich genau ist, wird sie uns gleich selbst erzählen, denn wir sind hier mal Backstage gegangen und können uns ein bisschen in Ruhe unterhalten. Vielen Dank. Erzähl mal, du hast gegründet, was genau?
Genau, ich habe Anfang des Jahres gegründet. Ich habe Vitamin gegründet, und Vitamin ist eine App, das Frauen hilft, ihre finanzielle Zukunft aufzubauen und Spar- und Investitionsmöglichkeiten und auch Finanzwissen in die Hand zu haben.
Jetzt habe ich dir ja gerade zugehört und der Vortrag war echt total schön. Du hattest so drei Beispiele, drei Generationen Frauen. Das hat mich sehr angesprochen und viele, viele Zuhörerinnen und Zuhörer im Raum auch. Das habe ich gesehen, also echt emotional berührt. Aber eben auch Fakten, die man gar nicht so kennt und denkt, wow, erst in 200 Jahren, hast du eine Studie zitiert, erst in 200 Jahren sind Frauen und Männer gleichberechtigt. Also echt heavy stuff und viel zu verdauen. Jetzt ist das Motto hier auf heute von den SHUB Innovation Days ja Tempting Future, also verlockende Zukunft. Wie passt das zusammen, Tempting Future und dein Thema Frauen und Female Finance? Mhm.
Ja, wie ich früher gesagt habe, wir müssen diese Veränderung in unsere Hand nehmen. Und das mache ich mit Vitamin. Ich glaube an Frauen. Frauen sind 50% der Bevölkerung. Die UN glaubt auch an Frauen, weil eine der Social Development Goals von der United Nations ist, Frauen zu verstärken und empowern. Und wir machen das mit Vitamin. Du kannst unsere Farbe sehen. Sie sind sehr positiv. Frauen denken oft an Ziele, wenn sie über Finanzen denken. Ziele sind Träume. Und Träume sind positiv. Und durch Investieren und sparen und investieren, können wir Frauen neue Möglichkeiten für unsere Zukunft finden. Von daher, es gibt eine sehr tempting future und wir versuchen das mit Vitamin zu machen.
Super, cool. Kannst du erzählen, was da so in den nächsten Wochen oder Monaten kommt?
Ja, wir haben gerade oder über die letzten Monate haben wir Kurse in unsere Website gebracht, wo Frauen lernen können, wie investieren geht, was sind ETFs, alle diese Themen, das so basische Themen, das wichtig für Frauen sind. Und jetzt auch haben wir letzte Woche unser Discovery Mode gelauncht. Das ist so, wo du deine Investor-Persönlichkeit rausfinden kannst, wo du mit Investitionen sich beschäftigen kannst und dadurch lernen kannst. Und dann nächstes Jahr wollen wir auch Investments im Markt bringen, sodass du bei uns eine Konto eröffnen kannst und mit Investitions beginnen.
Okay. Das klingt alles sehr, sehr spannend und sehr digital. Es ist eine App, richtig?
Korrekt, ja. Okay. Es wird eine App sein. Im Moment ist die App online, aber auf der Website. Aber ja, es ist alles digital.
Okay. Du als Gründerin, als digitale Gründerin, gibt es noch etwas, das fragen wir hier immer in diesem Podcast, was du analog machst?
Analog im Bankbereich nicht so viel, ehrlich gesagt. Es ist schon lange her, dass ich in einer Bankbranch war. Ich glaube, das letzte Mal war ich habe das letzte persönliche Konto bei einer Bank in Hamburg vor, ich glaube, 8 Jahren geöffnet. Und das war das. Und dann alles, seitdem mache ich online.
Okay, vielen Dank.
Gerne, danke schön.
Ja, zwischen den Vorträgen gibt es kleine Pausen, Franzbrötchen, Kaffee. Unten, ich sehe das hier aus dem Fenster, werden auch schon die Foodtrucks aufgebaut. Aber bevor ich da runterlaufe und mir mal eine kleine Stärkung gönne, möchte ich noch sprechen mit Tobias Weber. Er ist im Payment Innovation Hub tätig und was das genau ist und warum seine Firma Space heißt, das erklärt er uns gleich selbst. Auch wir haben uns jenseits des Trubels mal getroffen und ein bisschen gesprochen. Hallo Tobias Weber, ich hatte das große Glück, dich jetzt einfach mal mitnehmen zu dürfen hier in einen Bereich, wo wir ein bisschen ruhiger reden können. Du hast ja gerade einen Vortrag gehalten. Ja. Und der war echt gut besucht, viele nickende Gesichter habe ich so gesehen. Vielleicht magst du uns erstmal unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen. Space ist das, wofür du stehst und worüber du gerade gesprochen hast. Ja, erklär mal, was verbirgt sich dahinter?
Ja, gerne. Also grundsätzlich vielleicht, ich komme aus S-Payment, aus dem Innovation Management dort. Und wir haben mit Space 2019 gemeinsam mit der Landesbank in Stuttgart den Antritt gewagt, ein Payment Innovation Lab sozusagen aufzubauen bzw. zu initiieren, wo die Zielsetzung eigentlich relativ klar ist, im Payment-Bereich für die Sparkassen und mit den Sparkassen gemeinsam sozusagen Innovationen voranzutreiben. Und natürlich wollen wir möglichst viele Innovationsideen auch in die Umsetzung schlussendlich bekommen.
Okay, kannst du uns ein paar Beispiele nennen?
Ja, also konkrete Themen, an denen wir arbeiten oder gearbeitet haben, wäre ein Beispiel Card Control. Das ist eine Funktionalität sozusagen, wo viele Wettbewerber heute auch schon haben, wo wir aber auch gesagt haben, für die Sparkassen müssen wir eine Lösung finden, hier nachzuziehen. Es ist eine simple Funktionalität, dass der Kunde automatisch sozusagen seine Kartenfunktionalität im In- und Ausland selber einstellen kann, die wir bisher nicht hatten, wo wir auf die Reise gegangen sind, was wir jetzt sehr weit schon gebracht haben. Das andere Beispiel, wo wir neu gearbeitet haben, jetzt konkret in den letzten Monaten, ist die Digitalisierung der Kassenzettel bei den Händlern. Das war der Part, den wir heute auch vorgestellt haben, wo wir halt auch einen Bedarf sehen, eine relativ einfache, für den Kunden einfach erscheinende Lösung, einen Kassenzettel zu digitalisieren und bereitzustellen, der doch sehr komplex in der Umsetzung ist, ja, einfach voranzubringen und hier auch ein Produktangebot zu geben.
Wie weit seid ihr da?
Ja, wir sind jetzt quasi mit dem prototypischen Test durch. Wir haben mit der Sparkasse Köln-Bonn hier gemeinsam in Köln einen Echttest auch mit Händlern und Kunden gemacht. Sie stehen jetzt auch vor einer Entscheidungsfindung, ob das Thema in der Form dann auch weitergehen wird und in Richtung Produktmanagement eines Tages wandern kann.
Okay, eben im Vortrag war ja auch Vorfahrt Rot Thema. Magst du das nochmal erläutern?
Ja, da verbirgt sich eigentlich gar nicht so viel dahinter. Wichtig für uns ist eben, dass wir nicht Einzel-Insel-Lösungen bauen, sondern versuchen mit den Sparkassen eben gemeinsam sozusagen auf einen Standard zu setzen oder Produkte im Standard zu entwickeln, Payment-Produkte, die dann auch möglichst für alle Sparkassen einsatzfähig am Ende sind.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Kommen auch, also LBBW, aber kommen auch andere Sparkassen mal so auf euch zu und sagen, Mensch, ihr seid doch da irgendwie die Innovatoren, ihr habt doch immer gute Ideen. Ich würde das mal mit reinbringen. Passiert das?
Das passiert tatsächlich mittlerweile, anfangs natürlich nicht, als wir Space initiiert haben. Das ist aber definitiv auch was, wo wir sehr, sehr offen sind und auch gerne jetzt hier die Bühne wieder nutzen, dafür aufzurufen. Wenn es Payment-Innovationsideen gibt, super gerne bei uns melden, einspielen. Der Austausch ist absolut wichtig für uns und wie ich schon eingangs gesagt habe, wir wollen ja gemeinsam mit den Experten, mit den Sparkassen an den Ideen arbeiten. Deswegen umso wichtiger, wenn auch die Sparkassen, die im Feld die Erfahrung machen oder ein Kundenbedürfnis sehen, das gerne bei uns natürlich einkippen.
Spannend, okay. Und Skin in the Game, was verbirgt sich dahinter? Das fiel sehr oft, dieser Ausdruck.
Ja, das ist einfach eine Erfahrung, die wir jetzt über die letzten Jahre gemacht haben. Kundenzentrierung ist ein Schlagwort, wo überall im Munde ist. Wir sagen aus dem Space heraus, wir versuchen, einen Schritt weiter zu gehen. Das haben wir heute als Skin in the Game bezeichnet. Wir wollen nicht nur Kunden befragen, was ist der Wunsch, was ist das Bedürfnis, sondern wir wollen es in einem Echtszenario testen. Unsere Erfahrung ist, der Kunde sagt uns in einer hypothetischen Umfrage das eine, was er in der Realität dann mit einer App oder mit einer Lösung tatsächlich macht, ist vielleicht etwas anderes. Und diese hypothetischen Annahmen, die wir über Befragungen von Kunden etc. wissen oder Dinge, die wir da erfahren, wollen wir einfach in einem Echtszenario nochmals auch validieren. Und das bezeichnen wir sozusagen als Skin in the Game dazuzufügen.
Okay, verstehe. Ich habe es gerade so mitbekommen, dass vieles auch echt ein bisschen Zeit braucht, die Umsetzung, ne, von einer Idee, bis es dann tatsächlich soweit ist. Das klingt ja eher auch mal ein bisschen nach lange und durchhalten müssen und schwierig sein. Jetzt ist ja das Thema hier heute Tempting Future, total positiv. So, was läuft richtig gut? Worauf freust du dich oder worüber freust du dich?
Also ich glaube, erfreulich ist definitiv, dass wir ein Stück weit absolut, also das ist mein persönliches Empfinden, in den Organisationen Bewusstsein dafür immer mehr schaffen, Dinge auch mal auszuprobieren. Schneller zu machen als bisher, auch wenn nicht alles immer so schnell ist, wie man es sich wünscht. Das ist das, was wir heute so ein bisschen auch gestresst haben. Aber ich glaube, das Bewusstsein dafür da ist mittlerweile da, auch mutig zu sein, Dinge, das, was ich eben meinte, mit Skin in the Game im Echtumfeld einfach mal auszuprobieren und auch den Mut zu haben, Dinge dann nicht zu tun, bewusst nicht zu tun. Ich glaube, das ist sehr, sehr schön zu sehen seit der Zeit, wo ich jetzt dabei bin hier innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe, was ich auch bisher so miterleben kann und darf, dass da absolut eine Entwicklung schon da ist.
Cool. Jetzt ist es ja alles hier total digital und wird natürlich auch sehr gefeiert. Aber es gibt ja auch immer noch mal was man sehr gerne nur analog macht. Was ist das für dich?
Ja, das ist tatsächlich eigentlich das, was so seit der Corona-Zeit ein bisschen abhanden gekommen ist, die interaktiven Workshops mit den Teams, die bei uns in der Ideenerarbeitung auch laufen. Da freuen wir uns sehr, dass wir jetzt mittlerweile in den letzten Wochen wieder vermehrt auch die Teams zusammenbringen können, die dann bei uns im Coworking Space an den Themen auch mitarbeiten. Das ist was, wo ich persönlich mich drauf freue, jetzt auch in den nächsten Monaten da einfach mit den Kollegen wieder enger in den Austausch zu gehen.
Na schön, dann viel Spaß dabei.
Ja, vielen Dank.
Danke, dass du dabei warst.
Vielen Dank.
Genauso bunt wie das Bällebad sind übrigens hier auch die Masken, die alle tragen. Es macht richtig Spaß, sich umzuschauen. Und bunt sind auch die Themen hier bei uns und auch auf der Veranstaltung. Ich kann jetzt mit Rüdiger Maas sprechen. Er ist Psychologe und Leiter des Instituts für Generationenforschung. Tja, und was er gleich in seinem Vortrag sagen wird, hat er mir schon vorab in einer Breakout-Session erzählt. Es geht um die Kinder, die Generation Alpha und die Probleme, die uns da vielleicht erwarten. Rüdiger Maas, vielen Dank, dass du jetzt hier bereit bist, nochmal mit uns zu sprechen. Gleich geht dein Vortrag los. Und Titel ist Generation Alpha, eine neue Generation. Ich habe ein bisschen was über dich gelesen. Du sprichst von der Generation lebensunfähig. ja, was steckt dahinter?
Beziehungsweise von der Generation, die sehr unglücklich ist. Das haben unsere Studien ergeben, aber auch Studien von UNICEF und WHO. Die kamen zum ähnlichen Ergebnis, dass wir jetzt Kinder haben, die verhältnismäßig unglücklich sind im Vergleich zu anderen Kindern oder Kinder, die eben die Generation davor waren.
Okay, und von welcher Generation sprechen wir da jetzt gerade?
Also betrachtet sind die ab 2010 Geborenen, also die sogenannte Generation Alpha. Wir wissen noch nicht, wie lang diese Generation gehen würde. Wir haben jetzt betrachtet eben von ab 2010 bis 2021 geborene Kinder. Man schätzt, dass die bis 2025 gehen. Wir wissen aber, dass der technische Einfluss einen immer größeren Einfluss auf die Generationeneinteilung haben wird. Und es lässt die Vermutung nahe, dass vielleicht die Generation Alpha eine kürzere Zeitspanne hat, als es alle Generationen davor hatten.
Tempting Future ist das Thema, so der Slogan, verlockende Zukunft. Wenn du das so zeichnest, dieses Bild dieser Generation, was stimmt dich da positiv? Oder gibt es überhaupt etwas, was dich positiv stimmt?
Also es wird die Generation sein, es wird keine Generation bis dato so gut ausgebildet sein wie die Generation Alpha. Also es werden wahrscheinlich sehr viele auch studieren von diesen Kindern, die werden die größte Wissensansammlung haben, die werden im Wohlstand groß werden.
Ganz kurz nachgefragt, trotz Google? Also tatsächlich Wissensstand
ja,
selbst?
Der wächst ja immer weiter, die Forschung wächst immer weiter, wir werden die Schulen anpassen. Also da mache ich mir keine Sorgen. Worüber ich mir eher Sorgen mache, ist über die Übersättigung, mit der wir die Kinder konfrontieren. Ich muss auf nichts mehr warten, ich bekomme alles. Wenn man allein heute in Kinderzimmern geht, da schaut es aus, wie früher ein Spielzeugladen ausgesehen hat. Also da gibt es nichts, was es nicht gibt. Ein Kind bekommt heute 5, 6 Adventskalender. Der Nikolaustag schaut aus, wie früher Weihnachten aussah. Also es ist so, dass wahrscheinlich ein Mehr die Kinder gar nicht mehr glücklicher macht, sondern eher ich muss es haben, damit ich in irgendeiner Form was Normales empfinde. Also das stimmt mich so ein bisschen kritisch. Und ja, ich habe hier auch so ein bisschen den Part, mal die andere Seite zu beleuchten. Also so, welche Folgen hat denn das alles, wo wir hinsteuern?
Okay, also eher so die negativen Seiten der Digitalisierung, aber für alles hier gerade Innovation Lab und Innovation Hub ist ja eine Frage nach Lösungen. Was sind deine Empfehlungen aus deinen Forschungen heraus? Wie kann man es denn besser machen?
Ja, also wir sehen jetzt auch bei den Jugendlichen, dass keiner mehr richtig online ist oder keiner mehr richtig offline, sondern wir sind immer so in einer Zwischenwelt. Also wir nutzen das Handy, um parallel mit anderen zu sprechen und parallel, wenn wir irgendwo warten. Und ein Lösungsansatz wäre zum Beispiel bewusster Dinge wahrnehmen, also bewusster ins Netz gehen, zum Beispiel 100% ins Netz gehen oder 100% die analoge Welt wahrnehmen. Also das sind so Themen, das wäre so ein Lösungsansatz. Und bei den Kindern vielleicht relativ spät erst, also erst mit dem dritten oder vierten Lebensjahr, die mit den digitalen Medien zu konfrontieren und dann eben auch sinnig. Also es gibt viele Dinge, die gut sind, also auch Apps, die man gut nutzen kann. Aber man muss natürlich auch schauen, dass die analoge Welt nicht zu untrainiert bleibt. Also wenn wir heute Jugendliche sehen, die 8 Stunden im Netz sind, bei Corona war es teilweise sogar 10 Stunden, wenn ich da 8 Stunden Schlaf abziehe und nochmal Schule oder Arbeit, da bleibt gar nicht mehr viel Training für die analoge Welt. Und die bleibt eben auf der Strecke, die müssen wir aber trainieren, weil wir sind von Natur aus jetzt ja nicht digital. Also diese Geschwindigkeit, auch die Technik an den Weg legt, dafür sind wir Menschen gar nicht mehr gemacht.
Okay, jetzt hast du gerade Corona angesprochen. Wie würdest du Corona jetzt in dieser ganzen Entwicklung noch sehen?
Also Corona hat natürlich für die Jungen, für die Kinder einen großen Einfluss gehabt, weil das natürlich in ihrer Lebensspanne viel, viel mehr wahrgenommen wird. Wenn ich jetzt 6 Jahre alt bin, sind 2 Jahre natürlich ein Drittel meines Lebens. Das ist natürlich ein Thema. Insgesamt haben Corona die Kinder spielerischer wahrgenommen als die Eltern, aber viele Eltern waren eben angespannter, frustrierter und das hat sich auf die Kinder übertragen. Und Corona war in vielen Bereichen ein Beschleuniger, kein Begründer. Also diese ganzen Thematiken, die wir haben, Anstieg an Depressionen, Angststörungen und so weiter hatten wir schon vor Corona, aber Corona hat das Ganze nochmal verstärkt, wie so ein Beschleuniger.
Okay, und du bringst jetzt ja auch ein Buch raus, Generation lebensunfähig, wie Kinder um ihre Zukunft gebracht werden, heißt das, wenn ich das jetzt richtig zitiert habe. Und meine Frage an dich wäre, was hat dich überrascht im Zuge der Studien und der Recherche, die du dazu gemacht hast?
Oh, mich hat sehr vieles überrascht. Also wir haben insgesamt über 1.100 Pädagogen gefragt, also Erzieherinnen, Erzieher, Grundschullehrer und Grundschullehrer, was sich denn aus deren Sichtweise alles geändert hat in den letzten 5 und 10 Jahren, also eben genau die Zeit, die Generation Alpha-Spanne über, bis jetzt umspannt und da hat mich sehr vieles überrascht, zum Beispiel, aber vieles, was auch logisch ist. Also zum Beispiel haben viele Erzieherinnen gesagt, dass Kinder, also dass die Hälfte der Kinder krank in die Kita gebracht werden, ist für die völlig normaler Alltag. Warum? Weil beide Eltern arbeiten müssen. Ich kann jetzt nicht wegen einer, Anführungszeichen, leichten Grippe, und das wird ja dann auch dementsprechend eben auch nivelliert, nicht den ganzen Tag ausfallen lassen. Zumal man da immer davon ausgeht, dass die Kita-Kinder sich auch drum, die Erzieher sich drum kümmern. Oder dass wir einen großen Anteil an Kindern haben, die gar nicht saisonbedingt angezogen ist. Jetzt nicht, weil die Eltern es sich nicht leisten können, sondern weil die meisten Eltern keine Geduld mehr aufbringen, mit dem Kind lang rumzudiskutieren, dass man eben jetzt nicht dieses Lieblings-T-Shirt anzieht bei minus 5 Grad und so weiter. Und dann haben Erzieher immer erzählt, ja, dann kommen die Eltern, bringen die Jacke mit und sagen, hier, zieh du mal an, ich schaffe das nicht. Also dass eben sehr viel Erziehung den Erziehern überlassen wird oder das gesplittet wird oder outgesourced, wie man so schön sagt, und am Wochenende genau das Gegenteil gemacht wird. Da werden die Kinder zugeschüttet mit Aktionen und vor allem auch mit vielen Aktionswechseln. Also es gab viele Dinge, die mich dann, wenn man sich länger damit beschäftigt, dann in sich schlüssig und logisch sind, aber auf dem ersten Moment erstmal, wow, was denn hier? Dann haben wir feststellen können, dass die Kinder, die sehr stark überbehütet sind, gleiche Symptomatiken zeigen wie Kinder, die sehr stark vernachlässigt werden. Zum Beispiel in der Interaktion mit anderen Kindern, Konflikte selber lösen, auf andere Kinder eingehen, Empathie nachempfinden oder. Das sind einfach viele Punkte, die da eben aufschlagen. Und auch wir haben Interaktionseffekte festgestellt. Das heißt also, wir haben eine höhere Prävalenzrate, also Häufigkeit von Entwicklungsstörungen, wenn zum Beispiel überbehütete Kinder in einer Klasse sind. Also das steckt anscheinend auch andere Kinder mit an. Das sind Themen, die müssen wir jetzt noch in den nächsten Schritten weiter untersuchen und tiefer da einsteigen, um noch genaues Datenmaterial zu generieren.
Ist denn auch geplant, die Kinder selbst zu befragen?
Ja, das haben wir aus vielen Gründen nicht gemacht. Also wir haben tatsächlich uns, wir haben uns, wenn man so möchte, über 1000 subjektiven Fachexpertenmeinungen zugewandt. Also wir haben tatsächlich die befragt, wo man denken, die haben das gelernt, die haben das studiert, die wissen, wie man das einschätzen kann, die haben wir zu Wort kommen lassen, die Kinder eben nicht.
Okay, weil es jetzt hier auf den SAP Innovation Days natürlich auch um die Zukunft, um die zukünftige Ansprache von Menschen, die jetzt noch sehr jung sind, also Kinder geht. Was würdest du da so deiner Einschätzung nach sagen, was sind die Bedürfnisse, wenn man das jetzt mal aus dieser Finanzbrille betrachtet? Was brauchen die Kinder, wenn die dann soweit sind, dass sie mal anlegen oder investieren oder wie auch immer?
Ja, ja, Strukturen. Natürlich brauchen die, um diese Sättigung, die sie gewohnt sind, aufrechtzuerhalten, auch viel Geld später. Also, weil die ja nie gelernt haben, auf irgendwas zu warten, zu verzichten oder etwas wertzuschätzen, was eben nicht sofort bedient werden kann. Also das, was uns jetzt schon aufgefallen ist bei den Jugendlichen, wird sich bei den Kindern sehr stark potenzieren.
Okay, und du bist selbst Vater. Hast du irgendwas aus deiner Forschung mit nach Hause genommen und gesagt, so, das mache ich, oder jetzt mit deiner Partnerin, das mache ich jetzt anders?
Ja, vieles. Muss ich tatsächlich sagen, dass ich da versuche, auch meinem Kind so viel wie möglich selber machen zu lassen, dem eben nichts abgib, dann auch mal strikter bin und eben sehr viel Zeit und Geduld in die Erziehung investiere, was ich vielleicht, sage ich mal, tatsächlich vor der Studie nicht so intensiv betrieben habe.
Okay, spannend. Jetzt ist in unserem Podcast hier immer die Frage zum Ende. Schöne, bunte Welt der Digitalisierung. Aber was ist eigentlich noch eine Sache, die du sehr, sehr gerne analog machst?
Reisen.
Sehr schön. Schön, dass du hier warst. Vielen Dank.
Danke auch, ja. Tschö.
Inzwischen ist hier Nachmittag geworden und ich habe viele Vorträge mir angehört und einem habe ich besonders gebannt gefolgt, und zwar dem von Nikolai Bockhold. Er ist Creative Technologist, Design Thinker und, wie er selber sagt, Maker und Nerd. Er arbeitet für Google und auch wir konnten reden nach seinem Vortrag, und es geht da eigentlich, ja, ging es um Innovationen, um Inventionen und um die smarte Kontaktlinse, und was es damit auf sich hat, das verrät er uns jetzt. Herzlich willkommen, lieber Nikolai Bockhold. Hey, schön, dass du hier bist. Ich habe dich gleich mitgenommen von deinem Vortrag, habe dich gerade auf der Bühne gesehen und dir zugehört. Sehr, sehr spannend. Jetzt müssen wir uns hier irgendwie, ja, vielleicht gut ein bisschen fokussieren.
Jawohl.
Und zwar würde ich gern von dir wissen, die Hörerinnen und Hörer waren jetzt ja nicht dabei, du hast von der smarten Kontaktlinse gesprochen. Das klingt so richtig zukünftig und nach einer richtig großen Innovation. Was wird das sein?
Ja, vorab und auch für meine Kollegen im PR-Department, das ist keine Produktankündigung gewesen, sondern da ging es um, sagen wir mal, Augmented Reality und um das Bedürfnis, dies mit möglichst wenig gefühltem Einfluss von Technologie zu erleben. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel Smartphone-basierte Augmented Reality-Erfahrungen bauen, dann hält man das Smartphone dabei die ganze Zeit hoch. Das schränkt die Use Cases ein. Wenn man irgendwann an einem Punkt ist, wo man eine sehr leichte Brille hat oder eben auch diese smarten Kontaktlinsen, kommt man an einen Punkt, wo sich diese Technik so im Alltag und in das Leben der Menschen einfügt, dass man nicht mehr einschränkende Use Cases hat. Und ich denke, dahin geht die technische Entwicklung automatisch irgendwann in den nächsten 10 Jahren.
Okay, das Thema heute hier ist ja Tempting Future, so richtig Vorfreude. Worauf würdest du sagen, können wir uns freuen? Was kommt in den kommenden Monaten, Jahren, wie auch immer, welchen Zeitrahmen du da spannen möchtest?
Ja, ich finde einen Punkt besonders spannend für mich persönlich. Das ist Invisible Technology, nennt man das in diesem denglischen Bereich, in dem ich viel unterwegs bin. Also da, wo die Technologie aus dem Vordergrund in den Hintergrund tritt und, sagen wir mal, die Probleme löst, ohne dass man auf sein Smartphone gucken muss oder andere technologische Hilfsmittel gezielt nutzen muss, sozusagen.
Okay.
Also überall da, wo in Zukunft, wenn ich 10 Jahre in die Zukunft blicke, spielt die Technologie eine unsichtbare Rolle und hilft uns aber trotzdem und sogar noch mehr als heute.
Jetzt war ja gerade in deinem Vortrag auch die Frage der Überforderung, also der Mensch im Fokus.
Ja.
So eben habe ich auch schon mit dem Generationenforscher Rüdiger Maas gesprochen über Kinder. So,
ja.
Und die Frage an dich, wo, inwieweit müssen wir auch aufpassen, dass Innovationen irgendwo ethische Grenzen haben? Wie siehst du dieses Thema?
Ja, sehr guter Punkt. Ich habe selber 2 Kinder. Der eine ist 3, der andere ist 6. Und da merkt man so, da fällt man täglich Entscheidungen, wo man die Auswirkungen auch direkt spürt. Sei es das iPad, was man mal auf der Autofahrt nach hinten gibt, damit man mit heilen Nerven zu Hause ankommt oder was auch immer. Und das hat natürlich alles, ist alles Fluch und Segen, wenn man das so schwarz-weiß malen möchte. Aber das hat alles positive und negative Aspekte. Und ich glaube, dass es eine Herausforderung ist, also wenn man jetzt gerade über die zukünftigen Generationen spricht, Menschen so zu sozialisieren im privaten, aber auch im beruflichen Umfeld, dass sie sich perfekt oder möglichst gut entfalten können und ihre physischen Fähigkeiten am besten und physisch und geistigen Fähigkeiten am besten zur Geltung bringen können. Und das ist sicherlich was, da kann man mit Zukunftstechnologie auch viel falsch machen. Ich verteufle es aber auch nicht komplett.
Okay, wir hatten gerade im Vorgespräch das so ein bisschen schon das Thema, da sagtest du, dass da die Politik auch gefragt ist.
Ja, ich glaube, in einem, nennen wir es mal, in einem kapitalistischen System, wo Firmen erstmal zu einem gewissen Teil auch profitorientierte Entscheidungen treffen, braucht man immer die Politik, die Rahmenbedingungen schafft, die Menschen auch schützt und nicht nur zwingend Nutzer schützt, sondern auch vor indirekten Auswirkungen schützt.
Wie, vielleicht wissen die es schon, aber jetzt ein Freund von deinen Kindern, erklärst du, was machst du? Creative Technologist, Design Thinker, Maker and Nerd, so hast du dich vorgestellt. Erklär doch mal für ein Kind vielleicht, was du machst.
Mein großer Sohn denkt in der Tat, dass ich relativ viel spiele, glaube ich, ehrlich gesagt. Also, oder nicht, bin ich sogar sehr sicher, das sagt er so gesagt. Es fängt an bei so Endgeräten, die ich zu Hause habe, und wo er sich nur vorstellen kann, dass die für Spaß da sind. Ich hab's ihm jetzt zuletzt, weil ich gerade 4 Tage nicht zu Hause war, auch nochmal erklären müssen, vor allem nach diesen 1,5 Jahren Pandemiepause im Homeoffice. Und ich würde mich immer vorstellen als jemand, der hauptsächlich mit Menschen kommuniziert, der versucht, Dinge zu verstehen und Menschen und verschiedene Gruppen zusammenzubringen in einem Prozess, um das Beste aus dieser Kollaboration herauszuholen, wenn man so möchte. Also ich arbeite wie so ein Übersetzer. Auch wenn wir alle die gleiche Sprache sprechen, versuche ich so ein Common Sense zu erreichen.
Sozusagen. Okay. Du arbeitest ja, das war auch Teil deines Vortrags, an Innovationen. Ganz klar, eben was Neues und immer weiter. Gibt es auch einen Punkt, wo du mal einfach gar nichts mehr im Kopf hast sozusagen? Was machst du dann?
Absolut. Ich habe neben den zwei Kindern und meiner Frau auch noch drei Hunde. Und da merkt man dann schon, in welche Richtung das geht. Also ich bin vor allem sehr gerne in der Natur, ehrlich gesagt. Ich bin aufgewachsen in so einem kleinen Dorf. Das sind so damals 4000 Einwohner gewesen und darum noch viel kleinere Dörfer. Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch, würde ich sagen. Und ich glaube, dass diese Balance auch immer das ist, was ich für mich gesucht habe. Dementsprechend sind wir jetzt gerade auch, oder nicht gerade, vor 4 Jahren oder mehr als 4 Jahren rausgezogen aus der Stadt in eine Umgebung, in der ich wieder dahin zurückfinden kann, wo ich herkomme, nämlich irgendwie aus dem Wald gefühlt sozusagen. Nicht gerade Bigfoot, aber ich befinde mich sehr gerne in der Natur und kann da total gut abschalten. Und das ist für mich echte Lebensqualität.
Da hast du mir jetzt eigentlich schon die Frage beantwortet, die eigentlich immer zum Schluss kommt. Was liebst du noch analog zu tun?
Okay, ja, in der Tat, ich gehe morgens und abends und wenn es machbar ist, auch mittags durch den Wald. Das liebe ich. Analog, das habe ich auch kurz am Anfang des Vortrags erwähnt, ich schreibe, auch wenn es eine schreckliche Handschrift ist, immer noch analog auf Zettel, weil diese ganzen digitalen Lösungen, selbst mit Stift, funktionieren bei mir nicht, aus irgendwie so einer, ich weiß nicht, woran das liegt, funktioniert auf jeden Fall nicht, das kann ich sagen. Gibt's sonst noch was?
Spannend. Ich habe hier auch einen Berg von Notizen vor mir und alle haben gerade schon gelacht. Ach, das ist hier die Vorbereitung. Super, okay. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Hat mich total gefreut. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
So, das war's jetzt leider mit dieser Spezialausgabe. Ich durfte viel Neues erleben. Es waren sehr, sehr spannende Themen, tolle Menschen, die ich hier interviewen durfte. Und ich hoffe, Sie hatten auch viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich springe jetzt in dieses Bällebad. Das guckt mich schon die ganze Zeit so an. Danke, dass Sie dabei waren und die Zukunft bleibt spannend. Also, hören Sie wieder rein.